glaube, bevor das Intro kommt, und ich mache das jetzt einfach mal als Einleitung, wenn du willst.
Mach.
Ich würde gerne den Daniel grüßen. Dem geht es im Moment nicht ganz so gut und ich wünsche ihm einfach gute Besserung und dass er das notwendige Quäntchen Geduld hat, auch auf die gute Besserung zu warten. Wahrscheinlich dauert das ein bisschen länger, aber ich drücke dir die Daumen und ich schließe mich gleich nochmal an. Eigentlich bin ich ja kein Grußsender hier, aber die Luise in Mainz und der Yannick, die habe ich ja gestern auch getroffen. Mhm. Ich merke, ich bin ein alter Mann. Luise habe ich auch schon, ich glaube, Lara genannt. Ich habe mich dann auch versprochen, dann habe ich es mir falsch gemerkt. Die wird auch gedacht haben, Bremchen ist ja eigentlich ganz nett, aber ein bisschen wirr.
Bisschen wirr, ja. Schade.
Ja, ach, und der Bruder vom Mexiko-Dennis war auch da.
Ah ja, das hat er, glaube ich, geschrieben.
Begrüßt. Ja, die sehen sich auch ähnlich, man kommt drauf,
dass echt,
es
ja?
Der Bruder ist.
Okay,
ja, tatsächlich. Okay. Also seien hiermit beide gegrüßt, der eine in Mexiko, der andere, ich glaube, jetzt hier in Darmstadt, Richtung Darmstadt. Aber ist ja auch wurscht, also hier in der Gegend, schön euch getroffen zu haben. Und das war sowieso eigentlich das Schönste an dem Tag gestern, mal wieder ins Stadion gegangen zu sein.
Ja, das glaube ich, hätte ich auch gern gemacht.
Ja. So, dann kann ich jetzt das Intro machen, oder?
Wegen mir.
Ja, und die richtige Taste drücken.
Bitte.
Exil Herthaner. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Ich kann so nicht arbeiten, wirklich. Das hätten wir nicht tun. Wir haben jetzt zu dem ganzen Intro Tanzmoves gemacht und das war so unpassend dazu. Also, naja, ich.
Aber schön, dann steigen wir mit so einem Lacher ein. Das ist gut.
Es ging jetzt echt nicht anders. Das war so blöde. Aber naja, also hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Herthaner. Ich bin Bremchen und grüße euch zu einer neuen Folge, zur 70. Folge.
Yeah.
Und bei mir ist der beste Feuerwehrmann der Welt. Das musste auch kommen.
Natürlich. Ich wäre schon fast traurig, wenn es nicht mehr kommt.
Ja, ich hoffe, du wirst nicht eingebildet dadurch.
Nein. Der Job lässt sein. Also, meine Perspektive ist immer selbstkritisch bleiben.
Okay, ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, dass es geklappt hat. Ist bei dir ja auch nicht immer ganz so einfach, das zu organisieren, dich zu erreichen. Aber schön.
Ich bin gerne hier. Auch wenn es nicht immer so leicht ist, aber wenn es dann klappt, freue ich mich auch auf jeden Fall.
Ja, vor allem, dass wir heute über einen Sieg reden können.
Das ist ein schönes Gefühl. Wir
haben es beide nicht erwartet vorab, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Unerwartet. Die schönsten Siege sind die unerwarteten Siege.
Das stimmt, ja.
Und ich glaube, das, was jetzt in Frankfurt gerade passiert war, das 1:2, nehmen wir gerne mit. Ich freue mich drüber.
Absolut.
Auf dem Zettel steht erstmal ein anderes Thema. Ja. Carsten Schmidt.
Ja, müssen wir.
Eine Meldung zur Unzeit eigentlich.
Also ja.
Jetzt abgesehen von dem Sieg jetzt gestern, man gönnte sich bei Hertha eigentlich im Moment, hätte gern ein bisschen mehr Ruhe drin, ein bisschen bessere sportliche Entwicklung. Und dann geht einer, den ich für mich immer so als Hoffnungsträger mitgenommen habe bei Hertha. Ja,
das zum Thema Timing, ne? Da ist Länderspielpause und dann denkst du dir, gut, sollen sie mal arbeiten. Und dann kommt die Nachricht, ne? Das war natürlich ja, und auch wieder passend zu der ganzen Sache, wie es bei Hertha seit längerer Zeit läuft, sickert es erst irgendwie durch. Es gibt direkt in der Fangemeinde und auf Social Media den Aufschrei, ne, der haut jetzt ab, weil er gemerkt hat, was da für eine Scheiße abgeht und all so ein Kram. Und dann kam aber das offizielle Statement.
Er hat sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung von Hertha BSC niedergelegt und ich zitiere, unauflösbare private Gründe aufgrund von Krankheit in meinem direkten familiären Umfeld. Ich habe mir hier notiert, das klingt nicht gut. Trotzdem gibt es in den sozialen Medien viele Fans, du hast es eben erwähnt, die mir immer Unehrlichkeit unterstellen. Ich fand das total unpassend.
Also,
wenn man zwischen den Zeilen liest, man kann ja ahnen, was da passiert. Da ist jemand sehr schwer krank.
Ja.
Und zwar so schwer krank, dass er sagt, ich muss mich um die Person kümmern.
Ja, also.
Und dann so zu reagieren, ich finde das sowas von unpassend und peinlich.
Also ich glaube, der ist auch kein Typ, der sowas vorschiebt, wenn er da, gerade in seinem Arbeitsbereich, glaube ich nicht, dass der sowas vorschieben würde. Also dieser Vorwurf, ich finde den einfach auch absolut unpassend, pietätlos, wie auch immer man das beschreiben will, das ist, also nee.
Ja, er hat auf der Pressekonferenz, wie ich finde, sich ausgesprochen nett verabschiedet.
Ja.
Er hat, ich weiß nicht, ob das das genaue Zitat war, aber sinngemäß gesagt, er bereut keinen Tag bei Hertha BSC.
Ja, genau.
Was ich schon erstaunlich finde. Also,
na gut, ich sehe,
er hat ja einige Klippen oder einige auch schwierige Phasen bei Hertha BSC.
Aber das gehabt. Hat er gewusst und er ist Projektmanager. Von daher finde ich das, ich nehme es ihm ab. Hey, was immer auch dahinter steckt, aber ich nehme es ihm ab. Und ich finde, wenn man so eine Gründe angibt, sollte man da auch ein bisschen respektvoller mit umgehen, auch als Fan, egal wie man enttäuscht er jetzt ist.
Dann erwähne ich es nochmal. Er hatte gesagt, es ist eine Situation, die ich nicht nebenbei managen kann. Ich bin jemand, der geht zu 100% in die Dinge rein und das ist nicht möglich. Hertha BSC hat einen 100%ig konzentrierten und fokussierten sowie verfügbaren CIO verdient.
Ja.
Mir wird seine souveräne Art fehlen, seine diplomatische Art.
Mhm.
Der springt nicht über jedes Stöckchen. Vielleicht kommen wir nachher nochmal zu Herrn Gegenbauer.
Ja, ja.
Da hat man vielleicht mal ein Beispiel, wie man es nicht tun sollte. Ja, also mir tut's weh. Ich finde es wirklich ausgesprochen schade für den Verein.
Na, er hat halt eine Seite repräsentiert, die Hertha nötig hatte, ne?
Ja. In Relation zu dem etwas spröden Michael Preetz vorher
ja.
war das natürlich, wie ich fand, einfach auch ein guter Vertreter des Vereins nach außen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auch mit dem Projekt Goldelse da, ne, auch wenn wir uns da ein bisschen mehr Klarsicht erhofft hätten, haben wir ja damals drüber gesprochen. Aber er hat ja wirklich Dinge in die Wege geleitet.
Hm? Ich glaube, es gibt kaum ein Projekt, was unter Hertha-Fans so oft angesprochen wird,
wie die Goldelse.
Über das so wenig bekannt ist, wie das,
ja.
Also wenn es konkret wird.
Ja, ja, ja.
Ist schon witzig. Nachfolger. Jetzt lese ich es vor. Wozu schreibe ich es auch? Die Aufgaben des scheidenden CIO werden Sportgeschäftsführer Freddy Bobic sowie Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller übernehmen. Bei der Suche nach einem eventuellen Nachfolger will sich Hertha nicht unter Druck setzen lassen.
Ja. Schweigen. Ja, nachvollziehbarer Schritt. Dass das erstmal Bobic, der so eine ähnliche Funktion auch schon bei der Eintracht übernommen hatte, macht, der Ingo Schiller ist nun mal da schon immer mit den Finanzen am Rumjonglieren seit Ewigkeiten. Aber ich denke schon, dass er den Posten weiterhin besetzen sollten, weil ich glaube, das war ein guter Schritt, diese Funktion zu haben. Jetzt musst du aber halt einen finden, der adäquat den Carsten Schmidt ersetzen kann.
Hm. Wobei, ich glaube, die Rolle, die wird sich ein bisschen verändern. Ich glaube, damals hat
sein.
Man gesagt, wir brauchen jemanden, dem wir Michael Preetz zur Seite stellen, der auch mehr darüber überwacht, was er tut. Es war auch, glaube ich, mehr eine andere Trennung zwischen sportlichen Belangen, Außendarstellung und Organisation der Geschäftsstelle des Vereins selber. Das ist, glaube ich, nochmal eine Aufgabenteilung gewesen. Die wird man auf, wenn das neu besetzt wird, wahrscheinlich behalten wollen. Wo sich Freddy Bobic und Schmidt sehr ähnlich sind, ist in ihrer Art, sich Ziele zu setzen, nicht ambitionslos zu sein, aber irgendwo noch auf einer gemäßigten Ebene. Also nicht so diesem Big City Club von Gedanken von Windhorst folgend, sondern eher anpackend und,
Und
Leistung fördernd.
Ja, und auch halt einfach
einfordernd sogar.
Stabil, so ein schönes Wort. Ne? Nicht so abgehoben, sondern das Ding seriös und stabil anzugehen.
Mhm.
Ist ja auch Jugendsprache zurzeit, ne?
Nee, da bin ich raus.
Ja, das ist voll stabil, mein Freund.
Du hast Kinder, du wirst das lernen.
Da geht's jetzt los bei dem Großen mit Smartphone und sowas, ja, weiterführende Schule, weil jetzt auch die Schulen damit arbeiten. Ne? Mhm. Also wir müssen jetzt mit ihm zusammen immer reingucken, weil dann mal abends noch irgendwelche Hausaufgaben da veröffentlicht werden. Das ist nicht ohne, also da muss man echt auf Zack sein.
Kind redet aber noch mit dir und guckt
schon.
Nicht nur aufs Smartphone.
Ja, ja, das... Da achten wir schon drauf.
Okay, du bist als Mitbewohner grundsätzlich akzeptiert.
Ja, also ich bin halt da. Ne? Nee, passt schon. Wir achten da schon drauf.
Ich habe noch einen Namen gefunden, der hier und da mal so rumschwirrte. Ich muss zugeben, ich kann ihn nicht genau einordnen, weil ich ihn einfach weder persönlich kenne, noch sehr viel über ihn geschrieben wurde. Aber man sollte es vielleicht mal erwähnen, es gab ein neues Organigramm bei Hertha BSC, noch mit Carsten Schmidt. Und unter Carsten Schmidt waren noch weitere Aufgabenbereiche gegliedert und da fielen zwei Namen, nämlich der Daniel Milek, ich hoffe, er wird so ausgesprochen, aber ich vermute mal Milek, und Paul Keuter.
Mhm.
Und Milek ist neu bei Hertha BSC, es gibt nach wie vor auf der Homepage einen kleinen Text zu ihm, den werde ich auch hier verlinken und ich werde mal den ersten Absatz kurz vorlesen. Seit Oktober 2021, das ist ja jetzt nur wirklich gerade eben erst,
ja,
wir sind ja noch im Oktober, komplettiert Daniel Milek unsere Geschäftsleitung, die international erfahrene Führungskraft mit dem Schwerpunkt in Strategie und Geschäftsentwicklung, Marketing sowie B2B und B2C-Vertrieb, verfügt über mehr als 20 Jahre Management- und Beratungserfahrung. Ich denke mal, dass der in organisatorischen Bereichen, selbst wenn das vielleicht nicht auf oberster Ebene macht, auch dort wahrscheinlich Aufgaben übernehmen wird von Carsten Schmidt.
Klingt so. Na, das klingt schon in die Richtung auf jeden Fall.
Er ist ja in der Geschäftsleitung und ich denke mal, das wird man entsprechend aufteilen. Insofern, mir wird die Person Carsten Schmidt und das, was er ausstrahlt nach außen und das, was er nach innen tut, echt fehlen. Aber offensichtlich, es sieht alles nach einer internen Lösung aus und die wird sich wahrscheinlich auch nicht ganz so schnell ändern.
Ja, das macht ja auch irgendwo Sinn, weil es ja anscheinend Leute sind, die jetzt auch in dem ganzen Prozess, der jetzt da unter ihm angelaufen ist, involviert waren. Gut, der Milek vielleicht nicht, aber wer weiß, was da vielleicht vorher schon auch für Arbeit mit dem gemacht wurde, kann man ja nicht so nachvollziehen. Schauen wir mal.
Wir hatten lange überlegt, ob wir uns des nächsten Themas, ob wir uns dem nähern wollen.
Ja.
Aber ich würde es doch mal.
Wir wagen es.
Wir wagen es.
Wir wagen es.
Hast du schön gesagt. Das Interview oder die Interview-Dublette.
Dublette.
Nee, ist auch nicht ganz. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber es klingt geil.
Dublette klingt toll, ja.
Wie kann man ich hatte mal einen Sportbericht gesehen, da hieß es Kopfball-Dublette. Das waren dann zwei Kopfbälle hintereinander.
Okay.
Uralt.
Ja.
Wobei, nein, wie auch immer.
Wie kann man das sonst nennen?
Zwei Interviews gleichzeitig.
Ja. Das ist schade, dass es da kein Wort wie Box gibt, um den Bogen mal zu spannen.
Jetzt hast du es doch gesagt.
Ja, Entschuldigung.
Wenn ich Box verhindern kann, habe ich es hier schon gesagt? Ich weiß es gar nicht.
Na nee, jetzt nicht in der Folge bisher, aber wir haben ja vorher drüber gesprochen.
Ich wollte auf jung machen.
Wow. Okay,
Also der RBB hat getrennt voneinander beide befragt. Klingt so ein bisschen, wie hieß das früher? Diese mit Rudi Carrell damals, Herzblatt.
Danke. Genau. Oh Gott, Herr.
Wir haben beide getrennt.
Wie waren eure Flitterwochen?
Nach dem Investorenvertrag gefragt, ja. Ja, es läuft im Moment nicht gut. Lars Windhorst und Werner Gegenbauer wurden interviewt. Und das Ganze wurde natürlich dann noch garniert mit Artikeln und mit einem Fernsehbericht vom RBB. Ich habe mir hier notiert, ein Konstrukt mit Ansage. Worauf will ich hinaus? Auch Journalisten denken sich ja was.
Natürlich.
Wenn sie zwei Leute parallel interviewen, da ist natürlich, worauf setzt du da?
Ich finde auch, der RBB ist, glaube ich, einer, der bei Hertha zurzeit gerne den Finger in die Wunde legt.
Kann man ja tun, aber.
Ja, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht so, als wäre jetzt der RBB da abgeneigt.
Sagen wir mal so, ich glaube, man hat es von vornherein darauf angelegt, dass zwei aus ihrer Perspektive erzählen.
Ja.
Und man weiß von vornherein eigentlich, pass mal auf, diese beiden Perspektiven, die werden sich nicht unbedingt decken. Da haben wir einen Konflikt und das ist das, was ich eben bei Carsten Schmidt auch erwähnt hatte. Dem Gegenbauer haltet Stöckchen hin, er springt drüber.
Naja.
Er wird dann nochmal sagen, naja, irgendwann. Also ich muss immer an dieses bayerische Wort Granteln denken.
Ja.
Das ist, finde ich, das beschreibt Gegenbauer oft ganz gut.
Ja, schon. Ja.
Wie er reagiert. Er hat schon damals mit dem Stadionbau ja auch deutlich gesagt, ja, der Senat, ja, also, dass die hier Hertha nicht unterstützen und er ist kein Diplomat.
Ja,
überhaupt
das ist,
nicht.
Da stellt er sich aber auch gerne dann so hin, wie er es auch in dem einen Interview sagt, Berlin ist aber auch aufgeregt, ne? Und auch unbequem, ne?
Ja, also.
Ich glaube, ihn stört dieses Image gar nicht.
Ja, aber manchmal ist es halt besser.
Dass es nicht immer sinnvoll ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber ich glaube, er reibt sich gar nicht daran.
Ich glaube, Schmidt hatte damals schon gemerkt und gesagt, dass es besser ist, immer, wir reden zusammen, wir reden miteinander und wir reden nicht übereinander.
Genau, ja.
Und genau das hat, wie ich finde, Gegenbauer eigentlich hier schon wieder gebrochen.
Ja.
Er wusste ja, was auf ihn zukommt.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob er sich damit profilieren will, ob er jetzt gegenüber den Fans zeigt, hier, guckt mal, Windhorst ist zwar da, aber ja, ich bin der starke Mann, ich präsentiere den Verein, ich bin auf eurer Seite, da passiert nichts, er hat keinen Einfluss.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das auch ein Marketing ist. Also ich bin jetzt wahnsinnig am Spekulieren.
Da kann man auch nur spekulieren. Also ich schätze den aber eher so ein, dass, wie gesagt, ich glaube, das gefällt ihm, dass er auch so, also ich glaube nicht, dass er naiv ist, um zu wissen, dass er undiplomatisch ist, sondern ich glaube, das ist dem egal. Hm. Ich glaube, der sagt einfach, ey, ich bin so und entweder nimmst du mich so oder du hast Pech gehabt, Keule.
Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, was sie alles gesagt haben, aber ich habe jetzt ein, zwei Zitate mal rausgenommen, um mal zu erzählen, um was es da so in etwa ging. Da wird Windhorst zitiert mit: Ich habe erwartet, dass man mehr als Team konstruktiv und positiv an Projekten und Themen arbeitet, sich austauscht und wirklich mit Freude, Kreativität und Dynamik den Verein entwickelt und auf eine neue Ebene hebt. Dazu ist es bisher nicht so richtig gekommen. Gegenbauer, unsere Aufgabe ist es nach wie vor, darauf hinzuweisen, wie die faktische Situation ist, und das tun wir. Das wird uns dann ab und zu um den Bart geschmiert als zu harsch und nicht konstruktiv. Um klarzumachen, was für ein Geschäft hier gemacht wurde, nämlich eines auf der Basis unserer Satzung und der Basis der DFL-Regularien. Also es geht immer wieder solange ich Präsident bin, wird über 50+1 im Verein nicht diskutiert.
Ja.
Was, wie ich finde, aber sowieso eine müßige Diskussion ist. Ja. Also tatsächlich ist es ja, dass Windhorst mehr Mitsprache mehr oder weniger direkt einfordert oder sagt, ich möchte da mehr abgeholt werden, und der Verein tut das nicht.
Ja.
Und das kriege ich nicht zusammen, weil ihm war von Anfang an klar, was die Rahmenbedingungen sind. Und die sehen nicht vor, dass ein Investor Mitsprache im eingetragenen Verein hat. Der kann von mir aus beraten. Es wird immer irgendwelche Grautöne geben. Du kannst immer in einem Gespräch mit jemandem, wenn du Argumente hast, natürlich jemanden beeinflussen und sagen, ja, mach das in die Richtung, mach das in die Richtung. Das kann ich aber nicht nur als Investor, das kann jeder, der mit den Entscheidern spricht, der gute Argumente hat, kann Einfluss nehmen. Das ist nicht verboten. Aber ist das nicht naiv von Windhorst?
Tja, ich weiß nicht, ob das naiv ist oder aber einfach gedacht hat, ey, mit meiner Vita, ne, und mit dem, was ich so bisher geleistet habe, werden die schon zwangsläufig auch irgendwann auf mich hören. Weiß ich nicht. Also das ist, ich sehe es auch so, bloß ich kann mir nicht vorstellen, dass der naiv ist bei dem, was er bisher in seinem Leben alles gemacht hat. Da kann der doch nicht so naiv sein und jetzt da, ich glaube eher, der hatte einfach gedacht, naja, ich gehe mal drauf ein. Das läuft, aber der Punkt kommt und dann sage ich, was Sache ist. Ich glaube, davon ist der ausgegangen, weil er einfach ein Machtmensch ist. Der hat immer sein Ding gemacht, und da fand ich auch in dem Interview diesen einen anderen, der über ihn gesprochen hat, dieser Vergleich, dass er ein Drahtseilläufer ist hier mit starken Nerven. Und ich glaube, der ist auch auf dieses, um jetzt mal dieses Bildnis zu benutzen, auf dieses Drahtseil härter gestiegen und hat sich gedacht, naja, ich werde da schon irgendwann sagen, wo es lang geht. Und jetzt merkt er, das kommt aber irgendwie nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil ich glaube nicht, dass der so naiv ist und gedacht hat, das ist nur eine schwammige Formulierung, dass ich keinen Einfluss habe. Weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Aber er hat sich sollte er tatsächlich immer noch bemüht sein, seinen Einfluss zu erhöhen, dann scheint ja im Moment sein aktueller Strategie zu sein, mehr über die Fans zu gehen.
Ja, weil das die Basis ist, die Gegenbauer wählt, prinzipiell. Mhm. Rein vom Ablauf her sind ja die Fans oder die Mitglieder die am Ende den Präsidenten wählen. Und dann versucht er jetzt, die auf seine Seite zu kriegen. Vielleicht will er beim nächsten Mal einen eigenen Kandidaten für den Präsidenten stellen, wenn auch nicht offiziell, sondern nur, weil der eine hat ja auch gesagt, wenn der Windhorst nicht selber direkt auf etwas Einfluss nehmen kann, dann hat er Leute, die von ihm eine klare Linie kriegen. Und vielleicht will er darauf hinaus.
Wir hatten damals uns noch gewundert oder waren überrascht, dass er bei Twitter ist.
Ja, ja.
Aus heutiger Sicht schließt sich so ein bisschen der Kreis, dass offensichtlich der Versuch dass es ein Selbstmarketing-Instrument ist, das war uns mehr oder weniger auch klar, aber offensichtlich wesentlich gezielter, um bei Fans auch,
eine Stimmung zu erzeugen.
Stimmung zu erzeugen, ja. Klingt komisch, aber
vielleicht, ich meine, er muss ja auch, er kommt ja, wo er angefangen hat, aus den 80ern letztlich, ja, ne, so Ende 80er, Anfang 90er ging ja das los. Der muss auch mit der Zeit gehen, und der wird auch seine Berater haben, die sagen, du, wenn du Einfluss nehmen willst, heutzutage sind es die sozialen Medien. Ja.
Ich fürchte trotzdem, dass es an dem eigentlichen Problem von Hertha BSC vorbeigeht.
Na, das ist das ist momentan eigentlich Machtgerangel, ne? Und dabei geht, wie du sagst, und dabei geht das eigentliche Problem so ein bisschen verloren.
Gut, aber dadurch versucht der Windhorst so ein bisschen zu suggerieren, pass mal auf, die bei Hertha, die machen das nicht richtig. Die sind nicht richtig ambitioniert, das ist nicht professionell. Ich bin da ganz anders. Ich überzeichne es jetzt mal wahnsinnig. Ich bin euer Retter. Ja. Hat er so nicht gesagt.
Das ist
eine Unterstellung, aber im Prinzip sich selber als die bessere Alternative mehr
Lösung.
bieten und zu sagen, Mensch, wenn ich mehr Einfluss hätte, dann könnte es ja euch ja vielleicht besser gehen.
Ja.
Das Lustige ist, das, was er kann, ist nicht im sportlichen Bereich.
Ja.
Wenn er einen Grund hätte, sich zu beschweren bei Hertha BSC, also er müsste sich erstmal bei sich selber beschweren, denn er hat offensichtlich die sportliche Kompetenz bei Hertha BSC vollkommen falsch eingeschätzt.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und zwar sowohl bei dem, den er so mit zum Verein gebracht hat, bei Jürgen Klinsmann, das war ja, da hat er ja wohl ein bisschen mitgemischt. Eigentlich ist doch sein Problem, er hat geglaubt, mit Geld kann Hertha investieren, kann sich sportlich verbessern, spielt besser und das bringt auch dem Verein finanziell nach vorne und damit auch mich als Investor.
Ja, klar.
Eigentlich das Ziel haben beide das gleiche, nämlich sportlich besser zu werden durch diese Investition. Und das hat nicht geklappt, weil Hertha nicht in der Lage war bisher oder zumindest in den 2 Jahren oder in den letzten 2 Saisons, das wirklich sinnvoll einzubringen, zu investieren.
Es hat nicht gegriffen.
Dass du dich sportlich verbesserst.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich das, was bei Hertha schon über viele Jahre das Manko war.
Ja, also ich meine, da ist ja jetzt was verändert worden. Ne? Jetzt, damit wir nicht zu weit ausschweifen, ich finde auch die Erwartung, dass jetzt, als denn der Bobic kam, dass es war mir war klar, dass jetzt nicht, das macht jetzt nicht Klick und auf einmal ist es besser alles und wie unter Preetz zum Beispiel, ja. Mhm. Aber sicherlich kann man schon von außen sagen, da sind 2 Jahre verschenkt worden, jetzt mal so, ne, der sportlichen Entwicklung. Trotzdem muss man aber auch wissen, dass du sowas nicht einfach herbeizaubern kannst. Ich meine, es gab schon viele Vereine mit Ölmagnarchen im Hintergrund, die haben Spiele gekauft und die warten immer noch darauf, die Champions League zu gewinnen, ne. Um jetzt mal überspitzt zu vergleichen.
Ich habe öfter gehört, dass Leute gesagt haben, ja, an dem Dilemma ist jetzt eigentlich Windhorst schuld, so wie es jetzt läuft. Das finde ich mehr als gewagt.
Ja.
Denn man muss erst mal sagen, das unternehmerische Risiko, ich meine, er hat die Anteile.
Liegt ja bei ihm.
Liegt bei ihm.
Ja.
Hertha hat Eigenkapital.
Ja.
Negativ ist, sie haben zwar Geld bekommen, aber die Anteile, die sie verkauft haben, da kriegen sie jetzt nicht nochmal Geld für.
Mhm.
Das, was da eventuell fehlinvestiert wurde, das kriegst du nur bedingt zurück. Oder du verkaufst die Spieler wieder gut, wenn du der Meinung bist, sie haben dir sportlich
nicht noch Mehrwert. Da haben wir das Wort Mehrwert.
Ne? Oh, Mehrwert, ja. Jetzt bin ich raus.
Entschuldigung, aber es fiel mir sofort ein, ich habe sofort dieses Bild von Thomas Kraft damals im Training im Kopf, der gesagt hat, ey, vielleicht kann ich ja meinen Mehrwert steigern, ja?
Ja, der ist sonst so verbissen, aber dass der mal so humorvoll reagiert, dass das ich das noch erleben durfte.
Oder irgend sowas hat er gesagt, ne? Oder ich habe ja keinen Mehrwert oder irgendwie sowas, ne, hat er mal einen Spruch gemacht. Ja, das fiel mir sofort wieder ein.
Ja, ich war stehen geblieben bei Windhorst
und
Schuld haben.
Ja.
Ich glaube, es gibt tatsächlich indirekte Komponenten, wo man natürlich sagen kann, er war mit beteiligt. Offensichtlich ein Michael Preetz fühlte sich ja vor 2 Jahren wahnsinnig unter Druck gesetzt, zu sagen, so, ich brauche jetzt sportlichen, ich muss jetzt investieren, ich brauche das für sportlichen Erfolg, dieses Erzwingen von Erfolg, dieses sich nicht Zeit lassen, das scheint ja irgendwie nicht funktioniert zu haben.
Ja.
Ich bin jetzt niemand, der sich so gut darin auskennt, ich bin kein Kaderplaner, ich werde es auch nicht mehr.
Um Gottes Willen.
Aber wenn man die letzten 2 Jahre betrachtet, muss man sagen, okay, geklappt hat offensichtlich nicht.
Ja.
Was mir allerdings ein bisschen zu einfach ist, hier und da wird ja mal gesagt, naja, Klinsmann hat ja dieses Geld ja auch mit ausgegeben. Das war ja die Zeit, wo eben so, da auch er ja so dieses Leitmotiv Big City Club mit vertreten hat.
Ja, ja.
Und den hat ja Windhorst mit eingebracht, dann trägt ihn ja auch eine Teilschuld.
Ja.
Aber ich finde das nicht fair, weil nach wie vor alle Gremien bei Hertha BSC, die bei solchen Entscheidungen das mitgetragen haben. Der Verein hätte immer sagen können, nein, wir wollen das nicht. Klinsmann war nie ein Alleinentscheider. Es ist immer jemand im Verein gewesen oder die Entscheidungsträger, die dies hätten verhindern können, die das mitgegangen sind. Also ist es mir dann zu einfach zu sagen, am Ende der Kette stand ja Windhorst, dann ist der schuld. Das finde ich zu einfach.
Ich finde eher, das Geld hat gezeigt, wo das Problem liegt.
Ja.
Weißt du? Sondern das finde ich eigentlich, das ist eigentlich das, was es trifft.
Oh.
Das Geld ist nicht schuld, sondern das Geld hat dargelegt, dass bei dem Verein die Leute fehlen, die damit wirklich umgehen können.
Mhm.
Und da war ja Carsten Schmidt so einer, der gekommen ist, wo ich mir dachte, der kann vielleicht mal jetzt eine Struktur aufbauen, die damit umgehen kann. Es hat einfach gezeigt, dass eben das nicht nur dazu gehört, die guten Spieler zu kaufen, sondern wirklich auch das Gesamt, ne, diese Kaderplanung ist das eine. Aber auch generell der ganze Verein, ne? Und ich glaube, da hat der Bobic schon recht, wenn er sagt, Hertha BSC ist in einigen Belangen anderen Bundesligisten noch ganz schön hinterher. Und ich glaube, das hat das Geld auch offengelegt. Und deshalb stolpert Hertha auch so, weil jetzt einfach, man hat zwar das Geld, aber ich glaube, es gibt Menschen dort, die sagen, was mache ich denn jetzt damit? Und das ist, glaube ich, das Problem. Und da müssen jetzt die Schräubchen gedreht werden. Da muss man jetzt nur hoffen, dass an der richtigen Stelle die richtigen Leute jetzt kommen. Und so schön Romantik auch ist, und das klingt vielleicht blöd, auch manch einer jahrelange Mitarbeiter für die Verhältnisse, die Hertha vorher hatte, gute Arbeit geleistet hat. Aber vielleicht für die jetzige Situation müssen in bestimmten Positionen einfach andere Leute her.
Das war ein ganz starker Satz. Ich verneige mich vor dir. Das Dankeschön. Geld hat eigentlich erst gezeigt, wo das Problem ist. Das, ja. Da ist wahnsinnig viel dran.
Und das müssen wir auch als Fans, glaube ich, einfach akzeptieren, dass dieser Wandel eben nicht einfach der Verein Geld hat und jetzt ist er on top, sondern wir müssen damit leben, dass dieses Geld schon zeigt, da ist noch viel Arbeit. Und da muss auch zum Beispiel der ein oder andere Fan, der die ganze Zeit jetzt schimpft, dass wir das nicht können, vielleicht, er hat recht, ja. aber er muss akzeptieren, dass das auch nicht von heute auf morgen geht. Und besonders, wenn dann erstmal die vorhandenen Personen und Strukturen es erstmal verbocken. Und das ist in den letzten 2 Jahren passiert. Jetzt kann man nur hoffen, dass mit diesen ganzen neuen Strukturen das endlich auf einen besseren Weg kommt.
Ja. Ich meine, die ersten 7 Spieltage haben genug Grund geliefert, sich ordentlich zu beschweren über Hertha BSC.
Keine Frage.
Man hat ja in den 7 Spielen eigentlich nur gezeigt, Leute, wir sind eigentlich spielerisch im Moment, das, was wir bisher gezeigt haben, genauso weit wie in der letzten Saison. Da haben wir gegen Abstieg gespielt und nicht ohne Grund. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, haben wir denn allen Ernstes geglaubt, dass Bobic, der kann ja nicht den gesamten Kader austauschen. Ach. Innerhalb von 7 Spieltagen das quasi wieder heilt,
Nein.
was in den 2 Jahren oder in den Jahren vorher gelaufen ist.
Man darf ja auch nicht vergessen, das in Frankfurt war ja auch ein Prozess. Der Bobic war ja nicht in Frankfurt und auf einmal haben sie, das hat ja auch nochmal 2-3 Jahre gedauert, beziehungsweise ne, bis das wirklich dann zu diesem DFB-Pokal, wenn wir mal den als Spitze, den DFB-Pokal-Sieg, ne, wenn das die Spitze ist von dem Ganzen, das hat ja auch seine 3 Jahre gedauert. Die haben noch unter Bobic und Kovac in der Relegation gespielt. Ich war im Stadion. Und Gott, war das ein schlechtes Spiel gegen Nürnberg, ja?
Das weiß ich gar nicht
mehr. Ich weiß es noch, weil ich bin damals mit Moritz da gewesen. Mhm. Ne, und einem Kumpel. Also das war. Und trotzdem, da waren alle froh, alle Frankfurter, dass wir das so noch so geschafft haben. Genau wie wir jetzt letzte Saison. Was waren wir froh, dass wir die Kurve noch gekratzt haben.
Ja, und Relegation können wir ja eh nicht.
Nee, und jetzt gucken wir mal. Also ich denke, bei all berechtigter Kritik, es ist naiv zu glauben, dass das auf Zack einfach so jetzt gut wird. Und Hertha, es hat sich einfach gezeigt, bei Hertha liegt noch vieles, oder es sind noch viele Baustellen, wie man es bezeichnen will.
Neben der Kritik an Windhorst, was man sehr häufig hört, gerade jetzt nach den ersten 7 Bundesligaspielen, die Kritik an Gegenbauer. Ich finde ja, es gibt genug Gründe, ihn zu kritisieren oder zu hinterfragen, ob wie erfolgreich seine Amtszeit war, wie er Hertha vertritt, wobei da gibt es wahrscheinlich nochmal einen großen Unterschied, wie er das intern managt und nach außen.
Da fehlt uns die Einsicht ein bisschen.
Da wissen wir natürlich mal wieder nicht, wie komplett das ist. Was mich verwundert hat oder auch ein bisschen erschrocken, ich habe selten so häufig in letzter Zeit das Wort Patriarch gehört. Jemand, der sich wie ein Patriarch im Verein verhält, das finde ich eigentlich nichts Schönes. Das habe ich das letzte Mal gehört bei Hertha BSC, bei Dieter Hoeneß.
Ja, stimmt. Es ist auch so, dass es heutzutage auch so eine negative Anlastung hat. Letztlich ist es ja, wenn man jetzt mal versucht, ganz neutral das zu behalten, ist es eigentlich nur eine Strukturbezeichnung. Aber es hat heutzutage bei den ganzen, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich zu weit rauslehne, bei diesen ganzen Diskussionen um Rollen in der Gesellschaft, ja, ob es jetzt nur um Geschlechter geht oder um Gerechtigkeit, Soziale oder was auch immer, ist mittlerweile der Begriff Patriarch sehr negativ, finde ich, belastet.
Dass der Begriff negativ belastet, ist das, glaube ich, eindeutig.
Ja, aber letztlich ist es nur eine Strukturbezeichnung, um es mal ganz neutral zu sehen.
Also ich meine, der Gegenentwurf ist ja ein Teamplayer, ne? Für mich.
Ja, es gibt aber auch Matriarchen, ne? Gibt's auch.
Jetzt bin ich raus.
Ja.
Was ist das?
Na, das ist, wenn eine Frau an der Spitze steht.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Kannst mal sehen.
Oh Gott, Wissenslücke. Gut, ehe wir noch mehr Bildungsprobleme bei mir aufzeigen, wusste ich wirklich nicht.
Nee, das habe ich mal bei einer Familie erlebt, wo ich einen Einsatz hatte.
Ah, okay. Werner Gegenbauer, wenn man Kritik an ihm äußert, finde ich es in Ordnung. Was mich wundert, ist der Zeitpunkt. Also jetzt die letzten 7 Spiele war er jedenfalls nicht fürs Team zuständig.
Ja.
beim besten Willen, Carsten Schmidt waren gute Aktionen, fand ich, dass da nun niemand krank würde. Da kann er nun wirklich nichts dafür. Was mich wundert ist, dass die Kritik jetzt kommt, der Zeitpunkt.
Ja, ja.
Denn er ist gewählt worden,
ja.
Dann hätte man ihn halt nicht gewählt. Wir müssen uns als Hertha-Fans, vor allem als Mitglieder, selber an die Nase fassen, wenn wir der Meinung sind, das war falsch,
ja.
Aber er ist gewählt worden. Also tut mir leid, er ist legitimiert.
Das Ding
auch
ist halt,
als Patriarch.
Ich glaube, der Zeitpunkt ist der, das greift ja alles zusammen. Ne? Man hat jetzt gedacht, es wird jetzt die Saison besser. Also viele haben es gedacht. Ich war von Anfang an davon ausgegangen, dass es eben nicht so schnell geht. Haben wir ja gerade eben alles besprochen. Ne? Und man hängt sich jetzt, glaube ich, gerne an dem Gegenbauer auf, weil er ist so die letzte Konstante, ne? Der letzten 10, 15 Jahre. Ne? Die anderen Konstanten sind ja langsam alle, wenn er langsam rausgewischt. Sei es die Struktur bei Hertha, sei es Preetz, was auch immer. Ne? Dardai gibt es genug, die sagen, mein Gott, ne? Hertha gehen, was ein Scheiß. Gibt es genug, die darüber meckern, das wissen wir ja. Aber der Gegenbauer ist die letzte Konstante. Und ich glaube, deswegen macht es sich jetzt leicht zu sagen, ah ja, weil der noch da ist, läuft es immer noch nicht.
Ich muss aber zugeben, das ist ein Gedanke, den ich auch habe. Er gehört eben auch zur Clique und zu einer Zeit, wo Hertha nicht überzeugt hat mit dem, was sie da getan haben.
Ja, natürlich. Aber wie gesagt, dadurch, dass er der Letzte ist, der übrig ist, denke ich, hängt man sich jetzt gerne daran auf, ob das jetzt nur der Sache gerecht wird oder nicht. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ne? Aber wie du schon sagst, dann hätte man auch mal schon mal viel früher einen anderen wählen müssen oder es hätte sich mal viel früher einer hinstellen sollen, der als Gegenkandidat wirklich greifbar ist und da kam nichts.
Ja.
Das ist das Problem. Entweder traut sich keiner, es kann keiner, ich weiß es nicht. Wenn man wirklich, wenn eine gewisse Basis oder eine gewisse Gruppe sagt, der Gegenbauer ist auch einer, der weg muss, ja, dann muss von denen aber auch was Konstruktives kommen, weil, weißt ja, auf jemanden draufhauen ist einfach. Aber ist ja auch politisch immer wieder schön zu sehen, aber ein konstruktives Gegenbeispiel präsentieren, das ist schwer.
Ich denke, das war auch einer der wesentlichen Punkte, warum er einfach nochmal wiedergewählt wurde, weil wir haben das ja vorher schon vorab besprochen.
Ja.
Wir waren uns auch nicht ganz sicher, was das eigentlich im Vereinsrecht bedeutet,
ja.
Wenn man keinen Präsidenten gewählt hat. Wir wissen es leider immer noch nicht, wer uns da mal einen Tipp geben kann.
Genau. Wenn jemand Bescheid weiß, darf er gerne jetzt anrufen. Die Hotline ist freigeschaltet.
Wird dann deine Handynummer als.
Nee, aber wir hatten es ja gehabt. Ich habe ja die Frage gestellt, wenn jetzt der Gegenbauer der einzige Kandidat ist, aber nur 22% ihn wählen, ist er dann trotzdem gewählt oder muss der auch trotzdem eine Mindestzahl erreichen?
Das weiß ich nicht. Nee, lass uns nicht spekulieren, wenn wir es nicht wissen. Ich glaube, es hätten 50% sein müssen, aber lass uns,
aber
wenn wir Fragen stellen, von denen wir nicht wissen, wie wir sie beantworten sollen.
Wenn jemand das weiß, soll er dich gerne anschreiben.
Ja, genau.
Fürs nächste Mal.
Genau, bremchen@exilhatana-podcast.de oder einfach bei Twitter oder Facebook oder wo auch immer. Dann lass uns doch jetzt mal endlich den Schwenk machen zum Spiel.
Geil.
Ja, also dafür, dass wir nicht wussten, ob wir darüber reden können.
Haben wir es jetzt gut
gemacht. Haben wir jetzt.
Aber du hast ja gesagt, ne? Ich krieg zu jedem Thema was hin.
Das stimmt, du bist nicht zu stoppen, aber das ist ja auch eine Leistung, eine Fähigkeit. Dennis Aitken hat das ganze Ding geleitet. Und über den will ich heute gar nicht groß sprechen.
Ich finde, das war auch ein Spiel, wo
beim Elfmeter vielleicht.
Warte. Also, dann machen wir schnell den Bogen zum Elfmeter.
Das fangen wir ja mittendrin an.
Du hast die Tür aufgemacht.
Naja, das war eigentlich nur die Zusammenfassung. Also, Schiedsrichter ist der nicht.
Gut, dann sage ich ganz kurz, ich finde, das war kein Spiel, was der Schiedsrichter in einer schlechten Weise beeinflusst hat. Ich finde, er hat das souverän geleitet. Punkt.
Ja, er war nicht, bis auf einer Situation war nicht entscheidend.
Nein, zu dem Elfmeter sage ich dir was.
Später, machen wir später.
Sag ich ja.
Verletzt Klünter, Torunariga, Gechter, Deo und Dardai.
Ja.
Eigentlich nach wie vor keine gute Situation.
Nee.
Unheimlich viele Abwehrspieler verletzt.
Ja.
Und ich finde, auch vor dem Hintergrund haben sie sich eigentlich wirklich gut geschlagen in Frankfurt. Ausstellung Schwolo, Pekarik, Stark, Boyata, Plattenhardt. Also wieder mal mit einer Viererkette.
Personalbedingt.
Die Dreierkette würde uns doch eher helfen. Askasiba, Serda, Darida, Richter, Piontek und Mittelstädt. Bank lese ich jetzt nicht vor, würde ich sagen. Zuschauer 32.000, war ich ein bisschen erstaunt.
Ja.
40.000 waren zugelassen, dass in Berlin dann oftmals dann doch nicht so viel Zuschauer kommen. Ist jetzt, muss man ehrlich sagen, kann schon passieren.
Ja, das
in
liegt
Frankfurt fand ich das eher ungewöhnlich.
Das liegt daran, also das ist ja zum Beispiel, drei waren nicht da, nämlich ich mit meinen beiden Jungs, weil es diese Regelung gab, dass du, wenn du nicht geimpft oder genesen bist, diesen PCR-Test brauchst. Und ich glaube, diese Kosten, die du damit trägst, weil der kostet ja, wenn du ihn nicht, wenn du direkten Kontakt zu einem hattest oder was, dann kostet, aber wenn du jetzt für eine Veranstaltung den nimmst, musst du den bezahlen. Und da habe ich auch gesagt zu meinen Jungs, seid mir nicht böse, aber ich sehe nicht ein, dass wir unterm Schnitt mit Tickets und PCR-Tests 200 Euro zahlen, um zu dritt zum Spiel zu gehen.
Sprich, wenn du Kinder, vor allem die mit Kindern kommen, die werden das wahrscheinlich wegen der Kosten dann.
Eine Freundin von uns, also
die können ja auch nicht geimpft sein.
Der beste Kumpel von meinem großen Sohn, der ist auch nicht hingegangen, 10 Jahre alt, ne? Weil die Mama gesagt hat, die Dauerkartenbesitzerin ist, such dir ein Spiel aus, Bundesliga-Heimspiel oder Europa-League-Heimspiel. Weil sie hat gesagt, beide bezahle ich nicht, das ist zu teuer. Ne? Und die Eintracht hat zwar gehofft, dass das noch gekippt wird, dass der Schnelltest reicht, wurde aber nicht. Und dann haben sie gesagt, für die Eintracht-Fans gibt es 60 Euro Ermäßigung. Also die hat die Eintracht dann bezahlt. Ja? Aber ich wollte ja trotzdem in den Gästefamilienblock und deswegen hat sich es erledigt gehabt für mich. Leider.
Kann gut sein, dass das viele ähnlich gedacht haben. Also die Kosten quasi.
Die Kosten, ja.
Bevor ich mit der ersten Situation oder gleich mit dem 0-1 anfange, ich bin auf dem Weg zum Stadion, hatte ich in der Straßenbahn sehr netten Eintracht-Fan, wobei er hat mir dann erzählt, der hat irgendwo bei der Kripo in Fulda gearbeitet.
Okay.
Und ja, eigentlich ist er ja Gelsenkirchen-Fan.
Ach du meine Güte. Ja. Der arme Mensch.
Dachte ich auch so, okay, naja, ich rede trotzdem mit dir. Ja. Nee, der war eigentlich ganz, ganz nett. Und was ich vor allem sehr nett fand, was er gesagt hatte, das war auch das Gefühl, was ich hatte. Ich hatte es eben schon mal vorhin erwähnt. Die Freude, das war mein erstes Spiel seit November 2019 mal wieder im Stadion. Also damals, das war das letzte Spiel von Čović, ich darf das gar nicht erzählen. Mhm. Das kommt mir schon so ewig hervor.
Wahnsinn.
Danach hat es sich nicht mehr ergeben und dann ab Februar war dann, glaube ich, ja auch schon irgendwann der Lockdown.
Ja.
Und also ab Februar 2020. Und so ging es mir auch. Ich bin aus Freude zu diesem Spiel gegangen, andere wieder zu treffen, die ich lange nicht mehr getroffen habe, neue Leute kennenzulernen. Härter zu gucken, mal wieder im Stadion zu sein, aber ich bin eigentlich nicht wegen des Spiels hingegangen.
Ich finde, das ist aber legitim zu sagen.
Die Skepsis. Ich habe mir nicht viel von versprochen. Nee. So wie Hertha bisher aufgetreten ist, jetzt hatte Frankfurt tatsächlich auch noch die Bayern geschlagen. Das war ja nicht zu erwarten, wobei da der Bayern-Fluch war.
Ja, wobei, wenn über sowas gesprochen wird, dann geht sowas meistens zu Ende. Und deswegen hatte ich erst recht Schiss vor dem Spiel, weil es ist natürlich übelst breit getreten worden. Ja, der Bayern-Fluch und vielleicht können wir den ja brechen. Da dachte ich mir, ja klar, und jetzt kommt Hertha, da werden sie ihn bestimmt brechen. Das wird bestimmt klappen. Also so habe ich eigentlich auch das Spiel erwartet, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, das Schlimme ist, so habe ich sogar nach dem 0-1 gedacht. Ich habe gedacht, naja, okay, jetzt haben wir ein Tor, 7 Minuten gespielt.
Wespennest ist angestochen.
Noch 83, Hertha ist ja auch manchmal frühe Führung.
Ja.
Du denkst, ah, das gibt jetzt Mut, jetzt werden sie spielen. Dann hören sie auf zu spielen, verlieren 3-1 und du denkst, ja, das frühe Tor hat uns eigentlich gar nicht
gemacht. Ja.
So bin ich inzwischen schon gestrickt, dass ich selbst bei einem frühen Führungstor denke, oh, das ist nicht gut. Also,
ja, genau. Ach du Scheiße, wir führen. Also,
wie wird man denn als Hertha-Fan? Das ist ja nicht mehr normal, ja.
Ja, aber umso mehr haben wir uns dann gefreut. Mhm.
Das stimmt. Vor allem war es ein schönes Tor.
Ja, beide.
Ein Glück, ich habe eben schon erwähnt, ich glaube, ich brauche eine Brille. Ich muss dringend mal zum Augenarzt. Ich fand die Flanke wunderbar. Ich wusste aber nicht, von wem sie ist.
Ja.
Darida war es, ne?
Darida. Das erste Tor war Darida. Das zweite Tor war Darida auf Mittelstädt und Mittelstädt mit diesem schönen Bogen vors gegnerische Tor.
Ich glaube, die armen Leute, die um mich herum gesessen haben. Wer ist das? Wer war denn das? Das ist doch der, ne? Ich habe immer gefragt, ist das Richter? Ist das Richter?
Das passt ja zu dem anderen, dass du verwirrt warst mit dem Namen, weißt du?
Ja, ja. Ja, gut. Also gefreut habe ich mich natürlich trotzdem über das Tor, so ist es nicht. War ein schönes Tor.
Ja.
Wobei der Richter, er wurde als Torschütze genannt. In der Wiederholung, ich weiß nicht, mit welcher Locke der den Ball berührt hat.
Also du siehst schon, dass der Ball ganz leicht
einen Müh
kriegt, aber das hat vielleicht gereicht für den Innenpfosten. Und er hat ja auch selber gesagt, ich glaube, ein bisschen war ich mit meinen Haaren noch dran. Also er hat sich jetzt auch nicht hingestellt, den habe ich hier super reingemacht, sondern er sagt, ich glaube, ich war noch ein bisschen mit meinen Haaren dran. Aber ey, und wenn es nur der Windzug war, es hat gereicht.
Es hat mich überhaupt nicht gestört. Ich fand es trotzdem schönes Tor.
Ja, ja, ja.
Und Hertha ist auch am Ball geblieben.
Das stimmt.
Also auch am Ball geblieben.
Oh, Phrasenschwein. Komm, hier.
Warte, ich habe eins. Moment. Ich habe heute eins. Siehst du, du hast gar kein Geld dabei. Das ist schön.
Dann nehme ich deins.
Kann ich, ja. Das hatten wir schon mal, oder? Ja.
Ich vergesse mal Kleingeld einzupacken.
Und ich frage dann vorher immer, stört dich das mit dem Phrasenschwein? Nö, kann man machen.
Aber ich habe Kleingeld dabei, wenn nicht. Ich kann dir nachher, verstehst du?
Ich bin zu naiv, glaube ich.
Du bist so nett.
Ja, ich weiß auch nicht.
Ja.
So, wo war ich? Biontech.
Ja, Statistiken kann man ganz kurz, weil ich sie sehe, ist eigentlich relativ ausgeglichen, weil du es auch so schön aufgeschrieben hast. Also sei es die Kilometerlaufleistung knapp für Hertha, die Zweikämpfe knapp für die Eintracht und Ballbesitz auch knapp für die
Eintracht.
Es
waren nicht so riesig Unterschiede, aber manchmal kann Statistik auch täuschen. Ich finde, Hertha war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft.
Genau, und man muss eine
große Überraschung.
Genau, man muss aber auch erkennen, der Druck nach der Pause von der Eintracht war auch immens. Das kann man ja schon mal sagen. Ja,
also so weit sind wir noch nicht.
Entschuldigung.
Piontek hat der eine Riesenchance. 18. Minute. Wunderschöner Kopfball. Ich weiß gar nicht mehr, von wem die Flanke kam, ist aber auch egal. Flugkopfball. Trapp wehrt ab, weil es recht mittig war. Mhm. Das hätte es eigentlich sein müssen.
Ja. Das ist, das waren so diese Dinger, wo du dann sowas siehst und dann, ich habe ja die erste Halbzeit nicht viel von gesehen, weil wir auch selber auf dem Sportplatz waren. Ich habe dann nur in der Zusammenfassung das gesehen. Aber das wären so Momente, wo ich mir denke, boah, das ist so ein Spiel, wenn du die Dinger nicht reinmachst, das rächt sich noch. Ja?
Er war für mich, also es ist jetzt doof, das war ein verdienter Sieg, es war ein überraschender Sieg. Ich bin froh, dass wir gewonnen
haben.
Und ich will jetzt nicht irgendwo das Schlechte suchen, aber Piontek war ein bisschen die tragische Figur. Er hatte zwei Riesenchancen gehabt. Das war eine davon. Ich hätte es ihm ja, ich meine, wir haben jetzt halt keinen Stürmer, der jede macht, aber das wäre eigentlich schön gewesen, wenn er den gemacht hätte.
Ja, zumal er jetzt wieder zurückgekommen ist, gleich in dem anderen Spiel getroffen hatte. Ne? Das wäre natürlich schön gewesen, wenn er heute wieder einen draufpacken hätte können, gestern.
Ja. Es gab kaum Chancen für die Frankfurter. Das lag aber zum Teil auch daran, die kamen zum Teil wirklich, wenn du merkst, oh, das könnte ein gefährlicher Angriff werden. Und dann haben sie oftmals die falsche Entscheidung gemacht. Vor allem Chandler hatte, also einen ganz rahmschwarzen Tag, hatte ich den Eindruck. Viel verdribbelt, Hertha war tatsächlich recht giftig, die haben also recht engagiert verteidigt.
Ja, die Viererkette hat gut funktioniert. Also der Stark hat ja auch gesagt, wir wollten Kompaktheit und aufgrund auch der Personalsituation sind wir zurück zur Viererkette gegangen.
Schwolo, auch über Schwolo werde ich nochmal was sagen nachher.
Mhm.
Eine tolle Parade hatte er in der 28.
Ja.
War nach einer Ecke ein Schuss von, wie hieß er denn, Jakic. Schön abgezogen, wurde abgefälscht von Boyata und da war er noch dran. Der war richtig schwer. Ich liebe ja das Wort Glanzparade.
Mhm.
Vielleicht auch, weil man es so selten noch nutzt.
Ja.
Und das war stark gehalten, muss man sagen.
Das finde ich aber auch wichtig. Ne? Das ist für so ein Spiel ganz wichtig, wenn auch die Mannschaft sieht, okay, unser Keeper hat jetzt hier auch ein super Ding gehalten. Das ist ja auch psychologisch wirklich ganz wichtig, dass du siehst, mein Torwart macht heute auch eine gute Nummer. Ja, wenn du hinter dir einen guten Mann hast, es gibt dir immer noch mal als Spieler ein anderes Gefühl.
Mhm. Wie hat dir Mittelstädt gefallen in den Zeiten, wo du das Spiel gesehen hast?
Gut. Also auf den wird ja gerne schnell eingehackt, ne? Das ewige Talent und den letzten Schritt macht er nicht und tralala und die Konstanz fehlt, das kann man jetzt mal.
Teilweise aber auch zu Recht.
Zu Recht, genau. Ich wollte gerade sagen, das kann man auch so stehen lassen, aber jetzt nur mal gestern betrachte ich, finde ich, hat der Mittelstädt wirklich ein gutes Spiel gemacht.
In der 32. Minute hatte er von links kommend eigentlich Platz und ich dachte, oh, das könnte, wenn er jetzt draufschießt, wenn er den gut schießt, ist das ein Tor. Und er macht dann aber die falsche Entscheidung. Er legt nochmal auf Darida.
Da fehlt vielleicht ein bisschen das Selbstvertrauen. Schade.
Schade.
Also gestern hätte er das verdient gehabt. Nach der Leistung oder mit der Leistung. Das war ja noch in der ersten Hälfte mit der Leistung. Aber wäre so ein Tor, hätte ich ihm gegönnt.
37. Askasibar. Schuss auf, hier was, Strafraumrand. Ich glaube, woher habe ich das? Ich glaube, vom Kicker habe ich das. Auch abgezogen. Ball ging rechts am Pfosten vorbei. Schade, hätte man auch mehr machen können. Hertha hatte unheimlich viele Chancen in der ersten Halbzeit.
Ja, auf jeden
Ungewöhnlich viele Chancen.
Also,
ich weiß gar nicht, wie ich als Hertha-Fan damit umgehen soll.
Ja, zumal der Dardai, das Wort ist natürlich sehr kräftig, sagt er, die erste Halbzeit war perfekt. Joa, also, aber für die letzten Spiele oder für die letzten Monate, muss man sagen, war das aus Hertha-Sicht wirklich eine super erste Halbzeit. Das zweite Tor hat gefehlt. Also, damit es perfekt war, hätte das zweite Tor noch sein müssen.
Das ist eigentlich das einzige Manko in der ersten Halbzeit gewesen. Piontek hatte nachher auch nochmal so eine Chance. Ich glaube, da hatte Hasebe mehr oder weniger einen Fehlpass gemacht. Oder
der war auch nicht so souverän, wie er. Muss man auch jetzt mal das wiedersehen. Also, ich habe natürlich, klar, weil wir hier in Frankfurt sind, ne, viele Eintracht-Fans in meinem Umkreis, Also da hat ja einer auch gesagt, ja, das war gestern nischt, ne? Und da war auch Hasebe so eine Figur, wo manche sagten, da fehlte ein bisschen die Stabilität und die Souveränität.
Da hatten viele einen gebrauchten Tag.
Ja, genau.
Ach, nö, das
na,
hier.
Na doch, doch. Ja, das gehört ins Phrasenschwein.
Na toll. Naja, letztendlich, es geht eh für einen Podcast. Ich bezahle genau. Dann die bei Podigee die Monatsrate. Achso, Ball verloren. Über Serdar kommt der Ball zu Piontek. Der ist im Fünfer recht frei.
Ja.
Hätte auch ein Tor sein müssen. Aber ja. Wir hatten es schon. Ja, Halbzeit.
Also Halbzeit, deswegen habe ich auf mein Handy gerade geguckt. Hm. Mein Vater wusste, dass ich die erste Halbzeit nicht sehen kann und hat mir geschrieben, man muss dazu sagen, mein Vater war letzter Zeit auch ziemlich bedient, ne? Hat er sich gefreut, wieder ins Stadion zu gehen, dann hat er da die Spiele gesehen und alles, ne? Und mein Vater ist ja sonst eine treue Seele, was das angeht, aber es gibt auch
wenn
so einen
Punkt. Wenn er das Spiel gegen Fürth gesehen hat, dann hätte er ja zufrieden sein können.
Ja, schon, aber.
Das reichte nicht.
Ja. Also auch jetzt die anderen Spiele auch auswärts. Aber wie gesagt, der hat nur geschrieben, cooles Spiel bisher. Das ist von meinem Vater formuliert, wirklich Daumen hoch, ja.
Das höchste Lob.
Und jetzt kommt, bin erstaunt, hoffentlich spielen sie 90 plus Minuten so.
Ja, kannst du mal sehen, wie wir alle gebrieft sind als Herthaner.
Gelle? Ich fand das einfach nur exemplarisch, was mein Vater mir geschrieben hat.
Bei Twitter gelesen habe, ist das meine Hertha, ich erkenne ihn gar nicht wieder. Also wirklich, war es das beste Spiel der Saison bisher?
Na, zumindest über 90 Minuten, ja.
Ich finde auch.
Genau, also man muss einfach sagen, trotz des Druckes, weil wir jetzt in die zweite Halbzeit kommen, was zu erwarten war, dass die Eintracht sich sagt, ey, wir liegen nur zu Hause 0-1 hinten, jetzt muss mal was kommen, hat Hertha das über 90 Minuten gut gemacht, auf jeden Fall.
Die Eintracht kam aus der Pause motiviert zurück. Ist schön. Und dann haben wir eigentlich eine Viertelstunde gehabt, wo die echt am Drücker waren. Ich habe einen Kopfball für Indika in der 60. vorher noch, wo steht's? Spricht man den so oder sof oder so?
So, ich glaube so.
So. So spricht man den so aus?
So.
Okay, auch schlecht.
Tete.
Ja, auch ziemlich halb in der Luft, recht artistisch angenommen, aber ging auch neben das Tor.
Ja.
Das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, wenn jetzt einer ein Tor schießt, dann ist es die Eintracht, weil von Hertha kam nichts mehr.
Nee, die haben
keine
nur
Entlastung mehr, also das war, es roch danach, jetzt könnte das Spiel kippen. Wenn die
ich
jetzt
schmeiß auch gerne was ein, Hertha war am Schwimmen.
Du schmeißt gern was ein.
Nein, ja, soll ich mal ein Portemonnaie holen?
Nein, lass es lassen. Achso, was wolltest du denn sagen?
Na, Hertha war am Schwimmen, wie man so schön sagt.
Ja, aber ist das eine Phrase?
Weiß ich nicht.
Wir waren ja unsicher.
Ja,
gut, okay. Das ist ja eine Aussage.
Aber
Phrasen sind, glaube ich, austauschbar.
Aber trotzdem fand ich wahnsinnig so ein Hühnerhaufen, um die Bezeichnung zu benutzen, weil das hat man ja wirklich teilweise gehabt, gerade bei dem Spiel Leipzig und Bayern. Da wirkten ja die Akteure völlig überfordert, weißt du, so dieses, wenn du stehst und guckst in alle Richtungen und weißt ja nicht, wo du zuerst hin sollst. Dieses Gefühl hatte ich gestern nicht, trotz der Druckphase von der Eintracht. Und dass Hertha zwar hinten nicht mehr so schnell rauskam, was sie nachher wieder geschafft haben, wirkten sie aber nicht überfordert oder konfus, sondern sie haben einfach gemerkt, okay, der Gegner macht Druck und wir müssen jetzt erstmal gegenhalten. Ne? Die Befreiung hat ein bisschen gefehlt.
Ja, wobei, du hast schon gesehen, also gerade so ein der Kostic und Pekarik ist natürlich eine Kombination, die ist von der Geschwindigkeit her natürlich ungleich.
Ja, aber um den Spieler wieder zu hervorzuheben.
Also da gab es eine Situation, wo man das gemerkt hat.
Genau, aber ansonsten hat Pekarik wieder wirklich geliefert, ne? Da als klassischer rechter Verteidiger.
Er hat wieder ein gutes Spiel gemacht, ja. Er hatte zwischendurch auch mal einen schlechten Tag gehabt.
Ja.
Und auch vom Einsatz her, vom Engagement, vom Kopf oft gegrätscht. Also wenn ich ihn richtig erkannt habe, dann war das Pekarik.
Vielleicht musst du dir so ein Opernglas zulegen, wenn du ins Stadion gehst oder so.
Da fällt man dann doch auf, finde ich. Sind wir schon beim zweiten Akt? Das heißt Halbzeit.
Genau.
Es gab dann zur 60. Minute
Doppelwechsel.
Ein Doppelwechsel. Ekelen kam für Richter, Piontek für Belfodil. Nicht Selke.
Ja, war ich auch etwas überrascht, aber gut, auch wenn der Dardai von Selke im Training schwärmt, würde er sich schon was bei gedacht haben, dass er Belfodil gebracht hat. Auch wenn der mich bisher noch nicht so wirklich überzeugt, aber irgendwas würde er sich schon bei gedacht haben. Ekelenkamp hätte ich 100 Euro drauf gesetzt, das hatte ich vorher zu meinen Jungs gesagt, als ich die Startaufstellung gesehen habe, gesagt, Jungs, passt auf, Der Ekelenkamp hat eine gute Länderspielpause gehabt, ne, mit seinen Treffern da bei der U21 und alles, und hab gesagt, wartet's mal ab. Den wird er ungefähr um die 60. bringen. Wirklich, kein Witz, habe ich gesagt, weil der dann nochmal dieses Tempo reinbringt. Ne? Wenn, je nachdem, wie das Spiel läuft, sind alle so ein bisschen abgekämpft und der ist heiß und der ist schnell.
Es gibt im Moment einige Spieler, die machen sich als Joker sehr gut.
Ja.
DJ Jaschemski auch noch DJ, fort.
Genau.
Aber vorher kam vor allem in der 63. Minute ein richtig schönes Tor.
Oh ja.
Darida zentral nach links, links Mittelstädt mit dem, ja, weiß nicht, ob er den so gewollt hat, wahrscheinlich.
Doch,
mit einer Kopie vom Freiburg-Tor, mhm, was dann Piontek damals verwandt, genutzt hat.
Bogen gekriegt.
Belfodil hat ihn nicht bekommen, nee, aber Ekelenkamp hat den dann gnadenlos eingeschoben.
Und ich sag dir, sowas, also auf dem Niveau behaupte ich jetzt mal, ist kein Zufall. Mhm. Sondern so eine Bälle, das üben die.
Mhm.
Das ist ja genau das, was auch vom linken Flügel kommen muss. So ein Ball, der so im Bogen gefährlich vors Tor geht. Und wenn dann wirklich beide Stürmer oder zwei Offensivkräfte nicht pennen, hast du quasi einen, der auf den ersten Pfosten drauf geht und einen, der auf den zweiten drauf geht.
Mhm.
Also das bilde ich mir mal jetzt ein, das war schon eine gewollte Nummer.
Ab dem Moment war eigentlich die Abwehr offen bei der Eintracht. Jeder Konter von Hertha, dachte ich so, komm, mach den Sack zu.
Ja.
Dann war eigentlich ja mit offenem Visier sozusagen, es ging hin und her.
Mhm.
Und ich dachte, okay, erstens, du hast es im Stadion gemerkt, muss sagen, ich bin ja eigentlich ein großer Fan des Frankfurter Stadions, es ist eine tolle Akustik da, absolut, es ist echt laut.
Das macht Spaß.
Gerade so als Vorbild für Berlin, falls wir mal was bauen wollen,
ja,
ein Stadion in ähnlicher Größe und Akustik.
Das finde ich auch.
Also da muss ich sagen, da beneide ich die Frankfurter
wirklich. Das ist wirklich, also auch mein Vater sagt immer, das Auswärtsspiel bei der Eintracht kommt da eigentlich immer gerne, weil das Spaß macht.
Ja, da kann ich nachher noch was erzählen, da macht es nicht so viel Spaß.
Na gut, das ist, ich sag mal so, nochmal, die Atmosphäre im Stadion, ja, drumherum, also, das ist ein anderes Thema, ja, habe ich auch schon negative Sachen erlebt.
Leider schwierig.
Ja.
Es war in dem Moment dann sehr ruhig im Stadion, und mhm, überhaupt 0-2, die haben auch gemerkt, dass die Eintracht einfach, das war nicht der Tag der Frankfurter, also mhm, die haben wahrscheinlich schon geahnt, aber, und jetzt weiß ich eben nicht, es gab die Elfmetersituation.
Mhm.
Paciencia?
Paciencia.
Paciencia. Ist das nicht ein Kartenspiel?
Ja, es ist das spanische Wort für Paciencia.
Ja. Via Elfmeter. Und jetzt, jetzt wird es schwierig. Schwolo brachte ihn zu Fall.
Mhm.
Und ich denke, den Satz, den kann man stehen lassen, weil das stimmt.
Ja.
Er hat ihm wirklich quasi die Beine umarmt. So ein bisschen wie beim American Football, wenn du jemanden stoppen willst.
Mhm.
Jetzt kommt die große entscheidende Szene. Es war Paciencia, der vorher stark schubst.
Ja.
Der dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, wie gesagt, er kollidiert, er stößt dann mit dem Schwolo zusammen und bringt ihn natürlich dann auch in eine etwas ungünstige Situation, weil er sich nicht frei bewegen kann. Und dann macht Schwolo das Foul. Ich glaube, es hätte genug Gründe gegeben, eigentlich dieses Schubsen, was ja in dem Moment in so einer torentscheidenden Szene ihm ja auch einen Vorteil bringt, abzupfeifen.
Ja, also ich sag mal so, Frankfurt hätte sich nicht beschweren können, das hätte man abpfeifen können, aber ich bringe ihn jetzt wieder ins Spiel. Mein Vater als alter Torhüter hat ganz klar gesagt, erstens, so ein Ding sollte der Schwolo gar nicht versuchen zu fangen, sondern das Ding einfach wegfausten und dann die Beine so um die Füße legen, war einfach nur dämlich. Lässt er die Arme weg und trifft ihn vielleicht nur mit der Schulter an die Füße, passiert vielleicht gar nichts. Aber dass die Arme so deutlich um die Füße gehen, hat mein Vater gesagt, ist einfach nur dämlich.
Ja. Ja.
Deshalb, ja.
Das war für mich, also wie gesagt, ich will jetzt nicht nach schlechten Sachen suchen.
Nein.
Aber das war das Foul von Schwolo.
War ungeschickt. War
für mich absolut unnötig.
Ja.
Und es hat mich in dem gesamten Spiel geärgert, dass Hertha, wenn Schwolo in Bedrängnis den Ball nach vorne spielte.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie viele ins Ausgegangen sind.
Ja.
Anstatt die einfach mal zentral nach vorne zu machen. Frankfurt war sehr weit aufgerückt. Die haben fast bis zur Mittellinie manchmal,
stimmt,
gestanden.
Ja.
Dann kannst du auch mal, also ich habe gedacht, Mensch, das wäre was für DJ, diese Räume.
Genau, mal lang spiel drüber den, spielen.
Mal lang drüber.
Ja.
Und der holt, das hat Hertha viel zu wenig angewandt. Das hätten sie nutzen können.
Ja, stimmt.
Und diese ständigen Bälle ins Aus, wo er wirklich bis an die Seitenlinie gespielt hat, ruhig mal mittig nach vorne, das stört mich langsam. Ich hatte mich schon gegen Freiburg über Schwolo aufgeregt, über die Zeitverzögerung. Du hast große Probleme, das Spiel zu machen, weil der Gegner gut steht.
Ja.
Und ein Mittel wäre gewesen, es mal schnell zu machen. Schnell einen Angriff, einen Konter einzuleiten, indem du Ball nimmst und sofort abspielst. Ich weiß, dazu gehören natürlich Leute, die freistehen.
Klar.
Aber die Wahrscheinlichkeit, gerade bei so einem Umschaltspiel, die wäre ja da. Insgesamt Umschaltspiel, Konter, hat Hertha viel besser gemacht.
Ich finde, die haben
in dem gesamten Spiel
auch teilweise das, wo man immer so ein bisschen bei Hertha zuletzt Angst hatte, weil sie eben nicht so sicher waren, haben sich auch gerne und gut mit kurzen Bällen befreit von hinten raus und dann dieses Umschaltspiel eingeleitet. Nicht immer nur mit langen Bällen. Das finde ich, hat bei Hertha gestern gut funktioniert.
Findest du die Kritik an Schwolo von mir übertrieben?
Nein. Ich denke auch, dass man nicht umsonst den Christensen geholt hat.
Ich würde ihn inzwischen gerne mal sehen.
Perspektivisch und auch einfach, weil sich jetzt doch bei Schwolo rausgestellt hat, ich finde, die Kritik ist angebracht, dass es da doch Instabilitäten gibt, wie man es jetzt nennen will oder wie auch immer. Ja.
Instabilitäten?
Seine Leistung ist nicht stabil.
Der feine Herr?
Ja. Nee, also finde ich berechtigt doch. Ja, muss man sagen. Es gibt Situationen, da denke ich mir auch, das kann man als Torwart besser lösen. Ja. Und nochmal, die Verpflichtung von Christensen, weil Jahrstein, der wird jetzt vielleicht noch das eine Jahr machen können. Wenn jetzt ist er ja wohl wieder im Training. Ne? Ist ja auch schön zu hören, ja, dass der wieder da trainieren kann. Aber auf lange Sicht, denke ich mal, ist nicht unbedingt mit Schwolo geplant, auf lange Sicht.
Also mich würde es schon mal interessieren, ob der Christensen diese Spieleinleitung doch ein bisschen besser hinkriegt. Das wäre,
dem wird ja viel Gutes bescheinigt. Torwart ist
ja kompletter, da geht es ja um viele Sachen.
Natürlich.
Auf der Linie diese Glanzparade, die er hatte,
genau.
Die war gut.
Er ist auch ein guter Torhüter, aber es gibt halt Punkte, wo du denkst, verdammt nochmal, das kann er aber auch besser machen. Ja? Gut, nun sind natürlich die Ansprüche in Deutschland an Torhüter hoch. Wir haben in Deutschland in der Bundesliga und generell ein hohes Torwartniveau. Da sind natürlich auch die Ansprüche dementsprechend da. Aber dem Christensen wird ja vieles Gutes bescheinigt, auch eine gute Perspektive. Deswegen, ich glaube, den hat man nicht umsonst geholt.
Haben wir bei den Spielern noch was vergessen? Ich habe immer so ein paar Kriterien, so beste Spieler, wer war normal, wer war gut, wer war schlecht.
Ja, das können wir
viel recht viel das schwer, jemanden rauszunehmen, der besonders gut gespielt hat. Ich habe Boyata aufgeschrieben, weil er wirklich wieder eher der Fels in der Brandung war.
Ja, du hast halt wieder gesehen, da sind wir bei meinem Thema mit Stark. Der braucht so einen Mann neben sich. Ich fand einfach die Gesamtleistung. Ich finde auch, man kann nicht zu krass einzelne Spieler gestern rausheben, sondern es hat an vielen Stellen gut funktioniert. Stark und Boyata haben das gut gemacht. Ich finde, ein Plattenhardt hat mal wieder eine bessere Leistung auf seiner Position abgerufen. Mittelstädt war gut. Darida, habe ich vorhin gesagt, empfand ich in den ersten Spielen, wenn er gespielt hat, nur noch wie ein Mittelläufer. Der hat keine Akzente mehr gesetzt. Gestern an beiden Toren in der Entstehung beteiligt. Du konntest dich auf Pekarik wieder verlassen, der Richter hat sein erstes Tor gemacht. Also gestern sind viele, viele Dinge gewesen, die an vielen Stellen in dieser Mannschaft gut funktioniert haben.
Also mir gefällt beim Richter, ich habe den ja eigentlich schon gegen Freiburg gelobt, wo ich dann gelesen habe, dass da viele gar nicht so der Meinung waren. Aber ich mag dieses Emsige, dieses Fleißige. Das mag nicht immer klappen,
ja.
Führt nicht immer zum Erfolg. Aber gerade gestern, es hat mir gut gefallen. Ich fand es auch dann okay, dass er irgendwann dann rausgeht. Viel gerannt, viel gelaufen, war vielleicht nicht der einzelne Spieler der Gewinner dieser Partie, sondern das Team.
Ja, das kann man ruhig so sagen. Nee, gestern, bei all diesem Gerede immer, aber gestern hat wirklich das Team gewonnen. Punkt, das sehe ich ganz genauso. Da hat was in den letzten Wochen im Training vielleicht gut funktioniert oder auch dieses Teambuilding, wie man so schön nennt. Dardai selber sagt ja auch, es macht wieder Spaß, zum Training zu gehen, weil diese jetzige Mannschaft auch als eine solche trainiert und agiert. Und das war, glaube ich, gestern der Lohn. Die Frage ist, ob sie es fortsetzen können.
Mir hat auch wieder DJ als Joker ganz gut gefallen. Ja. Der hätte eine Chance gehabt, auch mehr zu machen. Hat jetzt nicht geklappt, aber ich sehe ihn nach wie vor gerne.
Der kommt momentan, glaube ich, ganz gut in dieser Mannschaft zur Geltung.
Oh, schön gesagt.
Danke.
Schön formuliert.
Danke.
Was haben wir denn noch? Bestes Spiel der Saison hatten wir eben schon mal gehabt.
Ja, schon.
Ja.
Weil auch wieder die Gesamtleistung über die komplette Spielzeit und auch die ganze Mannschaft, ja.
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, steht hier nur.
Das ist auch ein schöner Satz.
Heißt, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gehofft nach Fürth, nach Bochum, jetzt geht es vielleicht wieder ein bisschen aufwärts. Ich fand, es war bisher die größte Steigerung spielerisch,
ja,
die Hertha gezeigt hat. Ob es eine Schwalbe ist, wissen wir noch nicht.
Müssen wir sehen. Aber ich fand trotzdem, gegen Fürth und Bochum, da war das noch so sehr, so herbeigequält teilweise.
Hm.
Ja, nicht unverdient, aber herbeigequält. Und gestern, wie gesagt, das war eine wirklich komplette gute Leistung. Und jetzt müssen wir sehen, ob sie das daran anknüpfen können.
Ich muss allerdings zugeben, ich bin am Ende des Spiels auch, naja, wieder 3 Tage älter geworden. Also es war ja dann doch noch knapp. Also ich fand es verdient und eigentlich Frankfurt hatte ja auch kaum noch Chancen nachher. Aber ich fand es, es ist schon spannend. Also man sieht ja auch die Leute neben sich dann da.
Es war jetzt nicht so, dass Hertha in der Hinsicht überlegen war und das Ding locker nach Hause gespielt hat. Nein.
Nee, so weit ging es nicht.
Aber ich habe auch von vielen Eintracht-Fans mir sagen lassen, es war am Ende ein verdienter Sieg. Und egal wie knapp es war und auch wenn man wirklich gesagt hat, boah, pfeif endlich ab. Ja, ich habe, die haben es noch nicht angezeigt bei Sky und dann habe ich meine Jungs gefragt, habt ihr schon mal was gesehen wegen der Nachspielzeit? Und dann kam das mit den 4 Minuten und ich dachte, man, pfeif ab. Ja, also das war schon.
Also gefühlt gespielt haben sie 8 da oben. Also so fühlt es sich an. Ich konnte jetzt nicht auf die Uhr gucken.
Ja,
ich dachte, mein Gott, wie spielt denn? Die 4 Minuten müssen schon längst vorbei sein.
Mhm.
Hertha ist mit 9 Punkten auf Platz 13. Hat damit die Eintracht überholt.
Yay.
Das dürfte auch nach diesem Sonntag noch so bleiben, weil die, ich habe nachgeguckt. Also,
stimmt, Stuttgart hat unentschieden gespielt.
Die hinter uns sind, die können zwar aufholen, aber sie können uns nicht überholen.
Korrekt, ja.
Der Abstand zum, was war das, auf Platz 8 sind es 2 Punkte.
Mhm.
Ist nicht weit. Je nachdem, wie die heute spielen, kann es nach unten aber auch nicht weit sein. Aber vielleicht ist es egal im Moment.
Also die
wichtige 3 Punkte,
ja,
und gut, dass sie sich gesteigert haben.
Genau, also
das nehme ich damit.
Das Moralische, auch dieses Gefühl, ne? Es ist für uns ein überraschend positives Erlebnis, aber auch zu sehen, was Dardai gesagt hat, hat gestern auch auf dem Platz stattgefunden. Ne? Also er wird ja gerne immer kritisiert, wie er so Sachen präsentiert oder darstellt, aber er hat ja gesagt, das ist ein Team oder ein besseres Team jetzt als letzte Saison und das hat sich gestern dargestellt, das ist auch für ihn eine gute Bestätigung. Der Marco Richter hat sich ja auch für Dardai ausgesprochen in seinem Interview, das ist vielleicht auch ganz schön mal zu hören bei der Lage, so wie das mit Dardai und Bobic in den Interviews lief in den letzten Wochen teilweise so ein bisschen, ne? Diese ich bin nur der kleine Dardai und so, auch solche Sätze, ja, ob die so geschickt waren, ne? Sei mal dahingestellt. Der direkte Tabellenplatz ist mir jetzt erstmal wurscht. Wir müssen jetzt Punkte holen und wichtig ist so diese, für mich diese klassische Punktegrenze sind die 20 jetzt in der Hinrunde. Das wäre eigentlich.
Ich würde mich überhaupt über die 3 Punkte freuen.
Ich habe. Richtig.
Die Pets noch selten. Ich habe leider einen Punkt, da will ich nochmal drauf eingehen, da
gibt
es auch einen eigenen Pet für. Auch wenn ich eigentlich gar nicht so gern drüber rede.
Das geht ja gar nicht.
Na, dann leg mal los.
Ja, ich mag es eigentlich nicht so, aber vielleicht, ich will es dann doch mal erwähnen, weil sich das eigentlich doch gestern durch den Tag zog. Ich habe an vielen Ecken hier Frankfurt gelobt für das sportlich Erreichte, für
ja,
das Stadion etc. Ich muss allerdings sagen, für Gästefans ist Frankfurt ein heißes Pflaster.
Ja.
Nun, ich komme zum Fußball gucken, um Fußball zu gucken, um mich nett mit Leuten zu unterhalten oder eben meine Ruhe zu haben. Und wohne ja nun selber seit einem Vierteljahrhundert hier, spiele davon auch 2 Jahrzehnte eigentlich fast nur mit Eintracht-Fans. Und ich finde das dann immer so furchtbar, dass du ja wirklich in Frankfurt ständig bepöbelt wirst.
Mhm.
Wir hatten, ich weiß, aus der Schweiz Besuch vor 2, 3 Jahren gehabt. Die sind, weil sie einen Hertha-Schal hatten, kurz beim Anfahren aus der S-Bahn geschmissen worden. Die hatten dann überall Schürfwunden, weil sie eben Hertha-Fans waren. Ganz ruhige, ganz, ganz liebe Kerle, die wirklich nur einfach Spaß hatten, mal auswärts sich ein Spiel anzugucken. Die sind dann danach überfallen worden, Prügel angedroht, Schal weggenommen, Fanutensilien. Das passierte dann noch ein drittes Mal in der Frankfurter Innenstadt. Das heißt, die hatten dann drei so eine Erlebnisse und haben gesagt, sie kommen nie wieder nach Frankfurt.
Schade.
Das machen sie nicht mehr. Und auch wir hatten das gehabt. Wir hatten eigentlich eine sehr nette Gruppe. Also was mich gefreut hat, da waren 2 dabei, 2 Hertaner, beide 16 Jahre alt. Das erste Auswärtsspiel von denen. Und ich fand das so ja niedlich, also wenn die beiden jetzt wahrscheinlich nicht gerne hören wollen. Aber ich fand es einfach schön, weil so als alter Mann und die haben noch ihr erstes Auswärtsspiel, ist ja auch was Schönes.
Ja, auf jeden
Dann
Fall.
Dann noch ein Sieg. Also auch 2 ganz nette Kerlchen, muss man wirklich sagen. Noch ein Mädel dabei und also wirklich, also Fans wie du und ich, die also wirklich nur für das Spiel dahin kommen und wir waren schon auf dem Gelände. Wir sind, glaube ich, eine halbe Stunde nach Abpfiff gegangen und schon hat sich der Erste vor uns aufgebaut, der ihr Herr Thaner stinkt, ihr seid scheiße, haut hier ab, und suchte also offensichtlich Streit und ging auch nicht, aber netterweise, es hat einfach keiner aus der Gruppe reagiert und wir sind einfach weiter, weil keiner irgendwie auch nur ansatzweise auf Stunk hatte, der kam dann nochmal vorbei. Dann gibt es diesen berühmten Weg hier vom Stadion entlang der S-Bahn-Strecke oder entlang der Gleise zur S-Bahn. Auch da ist es so, da sind viel Stände, da wird viel getrunken. Und auch da wirst du eigentlich, also wir sind, ich glaube, noch zweimal nochmal mit irgendwie angepöbelt worden, mit irgendwelchen blöden Sprüchen, sind da aber auch weiter. Und das muss ich leider einfach sagen, es ist typisch hier, wenn mich Leute fragen, ich sage, pass auf, geht lieber nach Mainz, da ist mir das noch nie passiert, geht nach Freiburg, da sind die Leute freundlicher. Also das ist echt schade, weil es spricht wirklich nicht für jeden einfach dran, bei weitem nicht. Aber es ist halt trotzdem doof, dass das immer wieder passiert. Und das nimmt mir auch den Spaß am Fußball. Und ich habe dann irgendwann auch keine Lust mehr, dahin zu gehen, weil ich sage, das will ich nicht. Da habe ich keinen Spaß.
Das ist letztlich auch ein Grund, warum es mir auch nicht so schwer fiel, da mit den Kindern doch nicht ins Stadion zu gehen.
Ja, aber ich finde es schade, weil. Das
ist traurig.
Oh Gott, das klingt so blöd, aber ich bin so nicht erzogen. Das ist nicht meine Art und Weise, wie ich Fußball sehe. Sagen.
Ich meine, in Berlin gibt es bestimmt auch Situationen, wo Fans, die zu einem Hertha-Spiel gegangen sind, die auch sowas berichten können. Also das wollte ich nur sagen, mir geht es genauso wie dir. Das kann bestimmt jeder zu jeder Stadt so eine Geschichte erzählen. Wobei ich auch da weiterhin sage, ich glaube in Mainz, um jetzt mal die wieder hervorzuheben, habe ich bisher persönlich wirklich eher viele positive Erlebnisse zu berichten, wie die Fans da so mit einem umgehen. Ja. Und da sieht man halt, da denkt man sich so halt so, warum klappt das nicht überall?
Ja, du, was mich halt stört, was ich lebe hier, ich arbeite hier und ab dem Moment, wo ich einen blauen Schal anhab, muss ich eben gucken, muss ich aufpassen, dass ich nicht verprügelt werde, weil das dem einen oder anderen
reicht. Ja, und ich finde es schlimm, dass es auch auf Kinder geht. Also
ja, das auch.
Das letzte Mal, wo ich mit meinen Jungs, nee, mit dem Großen, der Kleine konnte noch nicht mit, was war denn das letzte Spiel, was wir im Stadion gesehen haben, das war ein Freitagabendspiel, glaube ich sogar, oder ein Samstagabendspiel, weil den Großen konnte ich mitnehmen, den Kleinen noch nicht. Da musst du dir mal vorstellen, da bist du da oben im Familienblock, sitzt du da und nebenan ist ja dann die Scheibe, dann kommt der Familienblock auch von der Eintracht. Und dann waren da aber so eine kleine Gruppe von 6 Ultras, sage ich jetzt mal, weil die waren komplett in Schwarz und waren noch ganz junge Typen, die haben sonst nicht zu denen gepasst, die da in diesem Familienblock saßen. Und da kam dann Bier geflogen, weißt du? Und wir saßen mit unseren Kindern, der Christoph mit seinem, der Stefan, ich und so. Und das war also ein Unding,
Also mir ist es wichtig, es geht jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, Eintracht-Fans sind alle scheiße. Überhaupt nicht. Es sind oftmals wenige, die Schlechtes tun und die Doofes. Aber ich bin leider noch nicht zu Ende.
Okay, und schade.
Wir waren dann schon recht nah an dem S-Bahnhof dran und vor uns habe ich dann nur ein Gewusel gesehen, eine Schlägerei. Nur bin ich da auch eher ängstlich oder ich bin halt auch ein Typ, der sagt, das brauche ich nicht. Ich halte mich da fern, da mache ich einen Bogen drum. Zumal ich den Eindruck hatte, dass das auch wahrscheinlich sogar nur Frankfurt-Fans sind.
Ja.
Und ich dachte, okay, die sind besoffen, dann ist das so. Es hat sich dann aber dann danach herausgestellt, dass das auch ein Berliner war, ein Hertha-Fan, der auch so, diese übliche Überfall und gibt uns seine Sachen und so weiter, unter Androhung von Prügeln. Und der ist dann aber von einer Gruppe, also der war allein, also Gruppe, muss man sagen, mindestens 2, ich weiß nicht, wie viel es sonst noch war, die waren vermummt. Also nicht maskiert, die üblichen Masken, sondern vermummt. Und die haben den echt auf den eingeprügelt. Ich hab ihn selber nicht gesehen, weil da so viele Leute davor standen. Wir sind dem nachher dann aber begegnet, weil andere waren mutiger als ich. Die haben das dann irgendwie dann doch beobachtet. Die haben dem noch geholfen. Der war zum Glück also äußerlich unversehrt, aber ich glaube, der war ordentlich erschrocken. War auch ganz... ganz netter, einer wie du und ich, sage ich mal. Also keiner, der für mich erkennbar da jetzt irgendwie aggressiv war oder sonst was. Und der ist dann zwar noch zur Polizei gegangen, aber also die haben auf den eingedroschen. Die sind dann alle im Wald verschwunden, die sind dann weggerannt.
Ja, das
also
lässt das sich ja gut machen da,
Wie so ein Überfall, guck mal, ich nenne es jetzt so, ich weiß nicht, ob das angemessen ist, das so zu nennen. Aber die haben halt dann die Vorteile des Waldes genutzt und sind abgehauen. Die wussten wahrscheinlich auch, warum sie abhauen. Und das war dann für mich eigentlich so schade, weil ich so ein ich meine, ich war jetzt nicht betroffen, den Scheißtag hatte der andere gehabt, aber weißt du, du kommst dann nach Hause und du denkst dann, ach Mensch, also mich beschäftigt sowas dann auch noch eine Weile, weil ich denke, hey, das hättest du auch vielleicht sein können.
Ja.
Und ich wollte einfach nur Fußball gucken, ich habe mich über einen schönen Tag gefreut, ich habe mich gefreut, dass ich die anderen Leute sehe und das ist dann so, dann hast du so einen blöden Abschluss an einem Tag und ich finde, man sollte es nochmal erwähnen, denn ich glaube auch nicht, dass in Frankfurt die Leute es gerne sehen, dass sie sagen, wir werden hier, die Leute kommen hier auch nicht mehr hin und für mich, wenn mich jemand fragt, wie sieht's denn aus, wir wollen ein Auswärtsspiel machen, du bist doch in Frankfurt oder hier in der Region, was ist da so, könnte man da, dann sage ich, ja, kannst natürlich, ist ein tolles Stadion, aber ist auch mal manchmal ein schwieriges Pflaster.
Ja.
Und sag dann, wenn du vielleicht was anderes hast, irgendwie mal Bochum noch nicht machst oder in Freiburg oder in Mainz, dann gehen die eher hin. Und das ist, höre ich jetzt sehr oft.
Ja, das ist schade, weil wie gesagt, es ist ein geiles Stadion. Es macht eigentlich Spaß, da ein Fußballspiel zu sehen. Aber letztlich, ich habe über die Jahre hinweg auch so Erfahrungen. Entweder wurde ich mal mit einem Feuerzeug beschmissen, auf dem Weg zur U-Bahn oder zur S-Bahn. Wie gesagt, bist du da im Familienblock. Auch wenn das nur diese Gruppe von diesen 6 Typen waren, die haben sich dann nachher verpisst und trotzdem haben auch Eintracht-Fans auf dem Familienblock die quasi verteidigt. Und das fand ich sehr traurig.
Ja.
Das fand ich sehr traurig. Ich sag, diese schwarzen Schafe gibt es überall und es sind nicht alle Eintracht-Fans. Ich kenne
auch. Wir haben die auch. Also ich, um mich da jetzt
genau.
Aber x-mal zu wiederholen.
Aber es ist so, wenn mich einer fragt, sage ich auch, dir muss klar sein, dass es Reibereien geben kann.
Ja.
Und das ist eigentlich schade.
Ja.
Das ist sehr schade.
Jetzt weiß ich nicht, wie wir jetzt den Bogen kriegen. Findest du es doof, dass ich es erzählt habe?
Ich
habe lange überlegt, ob ich das erzähle, aber
nee, falls man ja
selber
rauslassen.
Den Spaß nimmt.
Nee, muss man auch mal rauslassen. Sowas muss man auch ansprechen. Das ist aber auch ein Problem generell in der Fußballkultur, sage ich mal so ein bisschen, was sehr schade ist. Ne? Du willst, so jemand wie ich will da ein Familienerlebnis draus machen. Ne? Wenn mein Vater jetzt noch kommt, dann wollen wir auch mal zu viert gehen und dann musst du befürchten, dass es da sowas gibt. Sehr traurig. Das ist bei anderen Sportarten zum Beispiel oder auch bei anderen Vereinen innerhalb des Fußballs, wie wir jetzt gesagt haben, ist es halt nicht so. Das ist sehr traurig.
Also was mich halbwegs beruhigt hat, dem schien es den Umständen entsprechend gut gegangen zu sein. Also
ja,
war jetzt nicht irgendwie blutverschmiert
oder so. Ja, aber trotzdem.
Aber ich glaube, der war schon ein bisschen durch mit dem Tag und wahrscheinlich auch.
Und ich kann ja aus meiner Sicht.
Ich will jetzt nicht sagen, dass er unter Schock stand, aber du bist natürlich erschrocken, wenn du aus dem Nichts dann.
Und ich kann ja aus meiner Sicht als Feuerwehrmann und Notfallsanitäter sagen, du musst nicht außerhalb bluten, um schwer verletzt zu sein.
Ja, ich denke, wenn er noch was gehabt hätte, hätte er es gesagt. Er war ja dann bei
der Polizei. Ich sag nur, so ein Tritt gegen den Kopf, den siehst du nicht und der kann trotzdem eine Menge anrichten.
Die fragen den ja, ich denke mal, dass, falls da was gewesen ist. Also der war dann, sage ich mal, versorgt. Der konnte sich auch normal mit uns unterhalten. Und schade, trotzdem. Denn eigentlich, ich kenne hier Fußball vor allem. Ich habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Für mich bindet das Leute, verbindet das Leute.
Natürlich, so soll es auch eigentlich sein.
Die Leute, vor allem die Eintracht-Fans, die ich kenne, die sind so nicht. Muss man auch sagen.
Richtig. Genau, so, das ist es, wie immer. Es sind einige wenige, die einem großen Teil eine Menge verderben können.
Ja, wobei das ja bei uns auch manchmal der Fall ist.
Ja.
Ja. Ausblick. Oh, schwer da jetzt hinzukommen, aber wir tun es jetzt trotzdem.
Geht weiter. Weiter, immer weiter.
Weiter, immer weiter. Hertha Gladbach.
Ja, Gladbach finde ich ganz schwer einzuschätzen. Also,
ich dachte jetzt, Hertha ist schwer einzuschätzen, selbst nach dem Sieg.
Naja, klar, Logo ist Hertha noch weit davon entfernt zu sagen, die sind stabil, aber da war es wieder. Aber ich sag mal so, das ist ein Spiel, da ist alles möglich.
Punkt zu würde mir reichen. Wäre schon großartig.
Ja, wobei es ein Heimspiel, da hau ich jetzt mal auf die Kacke, wäre schon schön, wenn wir das Heimspiel gewinnen könnten.
Mach was anders. Ich will nicht sagen, dass mir das Ergebnis egal ist, aber wenn man diese Spielweise, wie man sie gegen Frankfurt gezeigt hat, wenigstens in Ansätzen oder wenn man sich da stabilisiert und zeigt, wir können das nochmal machen, das wäre eigentlich für mich der größte Erfolg, weil wenn sie das wieder zeigen, dann nehmen sie das mit in die Saison. Dann ist das etwas, was nicht so ein positiver Ausrutscher war, falls es das gibt, sondern etwas, wo man sagt, da etabliert sich gerade was.
Genau, da entsteht eine Kontinuität.
Wenn das der Fall wäre, dann wäre es schön, und wenn sie das machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Punkt mitnehmen oder besser abschneiden, auch gut und besser.
Ja, so lassen wir es stehen.
Ja. Gegen Hoffenheim ist dann am Freitag, 29.10.
Gut, ich will mich jetzt von dem 5-0 gegen Köln nicht abschrecken lassen. Hoffenheim spielt bisher eine gute Saison. Die sind für Tore zu haben, haben aber auch schon Spiele verloren. Also
die Hast du gesagt, die sind für Tore zu haben?
Ja.
Da ganz anders als wir. Ist nicht jeder irgendwie. Du meinst, sie machen auch welche?
Es war unglücklich formuliert. Gut? Nein, die sind. Nein. Es war unglücklich formuliert. Entschuldigung. Ich meinte jetzt nicht nur wegen dem 5-0, auch generell. Der Kramaric spielt ja eine Mordsaison als Assistgeber, ne? Aber die sind momentan so, dass sie auch ordentlich Tore schießen könnte.
Du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich fand, das war drollig.
Ja, drollig.
Oh, ich bin Hertha-Fan und bin für Tore zu haben.
Genau. Ja. Für so eine Kontaktbörse. Ja. Sehr schön, genau. Ich bin für Tore zu haben.
Was ich nicht mag, ist Abseits und gelbe Karten. Genau. Wenn du mich kennenlernen möchtest, dann.
Ah, schön.
Ja. Oh. So, das war noch mal ein netterer Abschluss.
Ja, vor allem, sehr schön.
Wobei die Freude über den Sieg ist trotzdem da. Unerwartete Siege, wir hatten es schon gehabt, ist immer noch da. Ich guck mal auf die Uhr. Du hast heute noch einen Termin.
Korrekt, deswegen haben wir gut hingekriegt, ja, wenn ich jetzt direkt losfahre.
Es tut mir echt leid, Kuchen hat es heute nicht gereicht.
Ist okay.
Meine Waage sagt, ist okay so.
Meine auch.
Okay. Dann war's das. Wie lange haben wir denn gemacht? Brutto 1,20, dann wären wir wahrscheinlich bei und nicht unter 1,15 rauskommen, aber das ist dann noch okay.
Ja.
Ja.
Hat danke. Mir wieder riesig Spaß gemacht.
Ja, danke, mir war auch.
Sehr cool.
Sehr, sehr nett, vielen Dank. Lass uns zum Ende kommen. Vielen Dank und hau he, bleibt gesund.
Genau.
Und falls es euch gerade nicht so gut geht, werdet gesund.
Genau, sehr schön.
Ciao.
Ciao.